Danke an Marcel, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt. In letzter Zeit ist unsere Zahl der UnterstützerInnen etwas gesunken und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass du mit dabei bist. Es wäre echt schön, wenn wir ein paar neue UnterstützerInnen aktivieren könnten. Und zwar geht es unter erklärmir.at/support. Dort könnt ihr unsere Arbeit mit einem kleinen Betrag finanziell unterstützen und macht somit Erklär mir die Welt möglich. Für alle Sportliebhaberinnen unter euch gibt es noch Neuigkeiten. Und zwar findet am 28. und am 29. Juni in Wien beim Sportcenter Donaucity das Feel Good Festival statt. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein zweitägiges Festival, bei dem sich alles rund um Bewegung, mentale Gesundheit und Fitness dreht. Und wir dürfen dort am Samstag, den 28. Juni um 12.30 Uhr auf der Bühne eine Folge über den Umgang mit Stress aufnehmen. Und apropos UnterstützerInnen, alle, die Erklär mir die Welt finanziell unterstützen, haben gerade die Möglichkeit, Festivalpässe für 2 Personen im Wert von über 200 Euro zu gewinnen. Vielleicht ist das ja auch eine schöne Zusatzmotivation, um Erklär mir die Welt zu unterstützen, weil man regelmäßig tolle Sachen gewinnen kann, die in Verbindung mit unserem Podcast stehen oder auch zu exklusiven HörerInnen-Treffen oder Events eingeladen wird. Genau, auf alle Fälle freuen wir uns schon auf euch beim Feel Good Festival und jetzt noch viel Spaß bei der nächsten Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Palästina. Und was das ist und worum es in dem ganzen Konflikt dort geht, das erklärt uns Muriel Asseburg. Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Hallo, liebe Muriel, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ich arbeite bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist ein öffentlich finanzierter Think Tank, ein Forschungsinstitut. Wir machen politische Forschung zu allen Fragen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und beraten auf dieser Grundlage das Parlament und die Regierung. Mhm. Und ich selbst habe mich seit einem guten Vierteljahrhundert jetzt vor allem mit Israel und Palästina, aber auch mit der breiteren Region beschäftigt, habe länger vor Ort in unterschiedlichen Ländern dort gelebt auch. Und ja, es bleibt mein Leib- und Magenthema.
Mhm. Wo hast du dort gelebt?
In Jerusalem, Ramallah, in Beirut, in Damaskus waren die Hauptstationen.
Mhm. Beirut, die Hauptstadt vom Libanon, Damaskus von Syrien, Ramallah vom Westjordanland. Ja?
Ja.
Sehr gut. Muriel, Palästina, was ist das eigentlich? Ist das ein Staat, eine Nation, ein Volk, eine Kultur?
Ja, von allem ein bisschen. Ja, also wenn man in die Geschichte geht, dann ist Palästina schon in der Antike eine Region, ein Landstrich gewesen, eben am östlichen Mittelmeer. Und je nachdem, wer in dieser Gegend das Sagen hatte, die Kontrolle, die Macht hatte, hat sich auch der Zuschnitt des Gebietes ein bisschen geändert, war aber immer kulturell, wirtschaftlich ganz eng verflochten mit dem Umland auch. Also keine klar abgegrenzte Region. Wenn wir heute über Palästina reden, dann reden wir meistens über das sogenannte historische Palästina. Und wenn man das sagt, dann meint man eigentlich das Palästina in den Grenzen des britischen Mandatsgebietes von 1922. Das umfasst dann das heutige Israel und die palästinensischen Gebiete. Mhm. Und das ist natürlich fragwürdig, das als historisches Palästina zu bezeichnen, weil es eben ein kolonialer Zuschnitt ist, weil es koloniale Grenzen sind. Aber das hat sich so etabliert. Und dann kann man natürlich auch noch vom Staat Palästina sprechen. Der Staat, den die PLO zunächst im Exil 1988 ausgerufen hat und der mittlerweile als Nicht-Mitgliedstaat Mitglied in den Vereinten Nationen ist, der von 147 Mitgliedstaaten der UN als Staat anerkannt ist. Das heißt, über 3/4 der Länder dieser Welt haben Palästina anerkannt, aber Deutschland zum Beispiel nicht.
Österreich auch nicht.
Österreich zum Beispiel auch nicht. Hm. Also vor allem westeuropäische Staaten und die USA haben den Staat nicht anerkannt. Mhm. Und diese Anerkennung als Staat löst ein großes Problem nicht, nämlich dass die Führung, die palästinensische, eben keine effektive Kontrolle hat über das Gebiet und keine Souveränität letztlich ausüben kann dort.
Ja, rollen wir alles nochmal jetzt ganz langsam auf. Du hast von der PLO gesprochen, das ist die palästinensische Freiheitsorganisation, kann man das so?
Die PLO steht für Palestine Liberation Organization, also die palästinensische Befreiungsorganisation.
Mhm. Genau, vom britischen Mandatsgebiet hast du gesprochen. Es war ja die Region Palästina oder das historische Palästina war ja Teil vom Osmanischen Reich. Und im Ersten Weltkrieg, wo manche ÖsterreicherInnen schmerzt noch immer, auch die Habsburger Monarchie zerbrochen ist und auch das russische Zarenreich ist zerbrochen und auch das Osmanische Reich damals zerbrochen. Also ein Weltkrieg, der geopolitisch extreme Auswirkungen hatte. Und das historische Palästina, dieses Flecken Erde dort, ist dann vom Osmanischen Reich zur in die Kontrolle Großbritanniens oder unter die Obhut, wie auch immer man das nennen möchte, gefallen. Und das war dann das Gebiet Israel, wo heute Israel ist. Damals gab es das ja noch nicht. Westjordanland, Gaza.
Und darüber hinaus das heutige Jordanien. Also das war ein Mandatsgebiet, das britische Mandatsgebiet zu Beginn, Palästina und Transjordanien. Und das hat man dann kurz danach eben nochmal separiert in das Mandatsgebiet Palästina und das Mandatsgebiet Transjordanien.
Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, das ist so bedenklich, das auch als historisches Palästina zu bezeichnen, was eigentlich auch ein koloniales Projekt ist. Es ist in der Region ganz viel, wenn man sich mal auf Google Maps anschaut, die Grenzziehungen vieler Länder. Auch in Nordafrika, dann merkt man, okay, da irgendwann ist da jemand gesessen und hat mit dem Lineal so runtergezeichnet, ist nicht unbedingt historisch gewachsen. Aber generell, wenn man sich anschaut, also ganz viele Nationen sind vielleicht keine kolonialen Projekte, aber irgendwann auch erfunden worden von Menschen.
Also letztlich sind alle Nationen erfunden worden, ja? Es ist wiederum sehr fragwürdig anzunehmen, dass es Nationen gibt, die tatsächlich auf Blut und Genetik beruhen, sondern es geht immer darum, eine zentrale Idee zu etablieren, Mythen über Abstammung zu etablieren etc. Aber das ist nichts Besonderes im Nahen Osten. Das gilt genauso in Europa, wo man eben versucht hat, Herrschaft auf eine Art und Weise zu etablieren, mit, dass man ein Volk, eine Herrschaft und einen Staat daraus kreiert. Aber vielleicht hier nochmal zurück zum Ersten Weltkrieg. Ich glaube, was hier nochmal besonders ist, ist, dass mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat sich eigentlich von den Amerikanern betrieben, Woodrow Wilson damals befördert, die Idee der Selbstbestimmung der Völker durchgesetzt. Und im Nahen Osten hat man das Gegenteil gemacht. Ja, man hat, der Völkerbund hat den Briten und den Franzosen zugesprochen, dass sie Mandatsgebiete bekommen, die dann erst in der Zukunft in die Selbstbestimmung entlassen werden sollen, die jetzt noch nicht dazu reif seien, die Völker in der Region. Und das war im Grunde ein Rückschritt, wenn man diese universelle Idee der Selbstbestimmung anschaut. Und das hat damit zu tun, dass Franzosen und Briten sich eben schon während des Ersten Weltkriegs darauf geeinigt hatten, wie sie hinterher die Region aufteilen wollen, wie sie das, was aus dem Osmanischen Reich hervorgehen würde, untereinander aufteilen.
Sehr oft so bei hochtrabenden, tollen Ideen aus dem Westen, dass man, wenn es dann der eigenen Macht und vielleicht geopolitischen Interessen dient, dass man dann nicht so ganz genau drauf schaut, ob das für alle gilt, ja. Was man sich überlegt hat. Ja. Okay, also um das jetzt zu veranschaulichen, weil wir sind da jetzt so im Jahr 1922 in Österreich, Habsburger Monarchie ist zerfallen. Das war ja auch eine Zeit, wo in Österreich viele darüber geredet haben, so was ist das eigentlich, so dieses kleine Fleckerl Land, kann das ein eigenständiger Staat sein? Viele haben sich auch dann vielleicht eher als Deutsche gefühlt oder wenn man noch 100 Jahre zurückgeht, hat der Tiroler, Tirolerin sich vielleicht eher als eben Tiroler gesehen oder das eigene Dorf, die eigene Region, das Tal war das, was Identität gestiftet hat. Nicht, ich bin so rot-weiß-rot, Österreicher, yes, yes. Oder ich bin Katholik, meine Religion, meine Sprache. Und das hat sich dann auch in Österreich erst im Laufe der Zeit entwickelt, dass das tatsächlich sowas geworden ist, wo ich heute im Fußballstadion stehe und Gänsehaut bekomme, wenn wir Deutschland im Fußball schlagen, weil ich so stolz bin auf meine Nation, die auch nur eine Erfindung ist. So, jetzt kommen wir zurück zu Palästina. 1922, die Briten bekommen die Obhutkontrolle, wie würdest du es nennen?
Das Mandat.
Und gibt es da lokal dann schon sowas wie eine palästinensische Identität oder ist man da eher Araber? Wie kann man sich das vorstellen?
Also die Identität unter dem arabischen Teil der Bevölkerung. Ne? Es gab ja auch einen jüdischen Teil der Bevölkerung, kleiner Anteil vor der Einwanderung aus Europa. Aber unter dem arabischen Teil der Bevölkerung hat sich tatsächlich so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine palästinensische Identität herausgebildet, eben in Abgrenzung zu Fremdherrschaft des Osmanischen Reiches, eben in Abgrenzung zu den dann einwandernden Juden und Jüdinnen. Und das war auch inspiriert durch europäischen Nationalismus und wurde auch befördert durch die Veränderung der Gesellschaft, wie in anderen Ländern eben auch, also Herausbildung einer eher urbanen Mittelschicht oder sogar Oberschicht, die dann eben auch stärker investiert war in den intellektuellen Austausch. Zeitungen entstanden, die ganz wichtig waren auch für die Herausbildung von so einem palästinensischen Nationalbewusstsein. Aber die Idee war damals, man sah sich als Teil der arabischen Nation und nicht zwingend das Streben nach Selbstbestimmung in einem eigenen Staat Palästina, sondern die Idee war damals, man würde Selbstbestimmung erlangen in einem großsyrischen Staat.
Ja, das war ja lange das Bestreben vieler arabischer PolitikerInnen, dass man so ein großes arabisches Reich schafft, oder?
Ich rede jetzt noch vor dem Entstehen des Panarabismus dann unter Nasser in Ägypten in den 50er Jahren, sondern tatsächlich in den 20er, 30er Jahren, wo es eben den König Farouk gab, wo man gesagt hat, das ist eigentlich der natürliche Führer für einen arabischen Staat in Großsyrien und man hat sich als Teil dieses Gebildes eher gesehen.
Ja. Morel, wir springen jetzt natürlich über ganz viele Jahrzehnte und das ist ein absoluter Wahnsinn. Aber wir sind größenwahnsinnig und wir wollen in dieser Folge uns nähern, was denn die Idee Palästina ist, der Staat, was dort passiert. Und es gibt eine eigene Folge zur Geschichte Israels, zur Idee des Zionismus, wie das alles entstanden ist. In Erklär mir die Welt kann man alles nachhören. Du beschreibst in deinem Buch auch so, also du hast schon jetzt gesagt, so, es haben auch Juden schon dort gewohnt, auch schon bevor dann die Migration aus Europa losgegangen ist. Du betonst in dem Buch auch, da gab es auch friedliches Zusammenleben. Ist nicht so, dass die historisch sich immer nur den Kopf eingeschlagen haben. Tun sie auch heute nicht immer nur. Gibt auch Leute, die sich verstehen. Zum Glück. Genau. Und dann, so im Laufe der Jahrzehnte, ist in Europa so die Idee entstanden, des Zionismus, ein eigener Staat für die Jüdinnen und Juden. Sehr viele Jüdinnen und Juden wurden in Europa sehr schlecht behandelt, ausgegrenzt, vertrieben, gab Pogrome, wurden verfolgt, ermordet und so weiter. Und dann gipfelte das in der Shoah, im Zweiten Weltkrieg. Und dann, jetzt springen wir schon in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Israel wird gegründet, 1948, der Staat wird ausgerufen. Nimm uns mal zurück in diese Zeit, was ist da passiert?
Also, ich glaube, man muss noch mal ein bisschen in die Zeit davor gehen. Die Briten, die das Mandat hatten, haben mit der Zeit festgestellt, sie werden der Situation nicht mehr Herr. Sie hatten schon große Mühe, den sogenannten arabischen Aufstand in den 1930er Jahren, 36 bis 39, zu unterdrücken, der sich damals sowohl gegen die zunahmende Landnahme von Jüdinnen und Juden gewendet hat, als auch gegen das britische Mandat. Und es haben sich dann mit weiterer Einwanderung, mit der Etablierung von Strukturen von Selbstverwaltung auf der jüdischen Seite, die Auseinandersetzungen zwischen Arabern, Palästinensern auf der einen Seite, den Juden, den zionistischen Vertretern auf der anderen und der britischen Mandatsmacht auf der dritten, immer weiter zugespitzt. Und dann haben die Briten gesagt, okay, wir brauchen eine Regelung, wir müssen uns hier rausziehen. Und die Regelung, die man in verschiedenen Kommissionen, die die Briten entsandt haben, ausgearbeitet hat, war die Idee, wir teilen das Land, sodass es einen jüdischen und einen arabischen Staat geben würde. Und basierend auf diesen Vorarbeiten der Briten haben dann die UN 1947 den sogenannten Teilungsplan ausgearbeitet. Die Idee war damals, man hat einen jüdischen Staat, man hat einen palästinensischen Staat und man macht um Jerusalem herum, Jerusalem und Bethlehem, eine internationale Verwaltung, die dafür sorgen soll, dass die heiligen Stätten der Juden, der Muslime und der Christen für alle offen und zugänglich sind und dadurch eben ja auch eine befriedende Wirkung erzielt werden sollte. Die zionistischen Vertreter haben damals gesagt, ja, das machen wir und haben dann am 14. Mai 1948 den Staat ausgerufen. Und vorher haben sich die Kämpfe aber schon weiter zugespitzt, nachdem die Briten sich zurückgezogen hatten. Und es ist zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen gekommen. Und in diesen Auseinandersetzungen sind schon Hunderttausende von Palästinensern geflüchtet oder vertrieben worden. Am Tag nach der Staatsausrufung haben die arabischen Staaten Israel, dem neuen Israel, den Krieg erklärt, haben angegriffen und in diesem ersten israelisch-arabischen Krieg, auch Unabhängigkeitskrieg von den Israelis genannt, kam es dann eben zur weiteren Flucht und Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus dem heutigen Staatsgebiet Israels. Die Palästinenser nennen diesen Krieg und die Folgen, die sie dadurch erlitten haben, die Nakba. Das ist die größte Zäsur eigentlich in der Geschichte für die palästinensische Bevölkerung, weil damit ein Leben für den größten Teil der Palästinenserinnen und Palästinenser vor Ort im Exil begann, weil der größte Teil des Landes, den sie ja auch beanspruchten, verloren ging und weil sie letztlich ohne Staatsangehörigkeit in die ganze Region und darüber hinaus zerstreut wurden.
Und Nakba heißt übersetzt Katastrophe. Ja. Bleiben wir noch kurz 1947. Es gab diesen Teilungsplan der Vereinten Nationen. Die Zionisten haben gesagt, passt, machen wir. Die arabischen Staaten waren nicht so happy damit, aber das wäre prinzipiell mal eine Option gewesen, okay, es hätte damals schon, über die Idee reden wir jetzt seit 70, 80 Jahren oder noch länger, hätte damals schon einen Punkt geben können. Gleichzeitig in der Folge über die Geschichte Israels ist ein Philosoph zitiert worden, der das verglichen hat mit, aus einem brennenden Haus springt ein Mann runter und landet auf einem anderen Mann, der sich sehr darüber ärgert, aber irgendwie, und man kann beide verstehen. Und so ist ein bisschen so, die viele Jüdinnen und Juden sind aus Europa geflohen und sind halt wohin gekommen, wo auch schon jemand war. Und dass das nicht ganz konfliktlos vorhergeht, ist irgendwie nicht so schwer vorherzusagen.
Vielleicht kann man noch sagen, dass sich tatsächlich mit diesem Krieg vor Ort dann aufgrund von Flucht und Vertreibung das Bevölkerungsverhältnis völlig gewandelt hat. Mhm. Also wir haben 1880 angefangen mit, da war die jüdische Bevölkerung vor Ort ungefähr 3,5% und 1967, ja, vor dem nächsten Krieg und nach der Nakba, war der Anteil der jüdischen Bevölkerung dann auf ungefähr die Hälfte angestiegen. Und das heißt, es hat sich tatsächlich eine ganz große Bevölkerungsverschiebung ergeben, aber nicht zufällig ergeben, sondern als Folge von Krieg, aufgrund von Flucht und aufgrund von Vertreibung.
Okay, jetzt haben wir schon festgestellt, 20er, 30er, 40er Jahre, es gibt viel Zuwanderung, es gibt viele Konflikte, es gibt Aufstände, es gibt gegenseitige Massaker, die auch stattgefunden haben, Bürgerkriegsähnliche Zustände. Und Israel ruft den Staat aus 1948 und am selben oder am nächsten Tag erklären die Nachbarländer Israel den Krieg. Und was auch ganz interessant ist, dieser neue Staat setzt sich durch und gewinnt diesen Krieg. Sonst wird es Israel wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ja. Absolut, ja. Gewinnt den Krieg. Es gelingt Israel auch in diesem Krieg Gebiete zu erobern über das im Teilungsplan vorgesehene Gebiet und dann 1949 in Waffenstillstandsvereinbarungen mit den Nachbarn und den arabischen Staaten zu kommen. Und das sind im Grunde die Waffenstillstandslinien von 1949, im Wesentlichen die Grenzen Israels von heute. Also die international anerkannten Grenzen Israels von heute.
Ja. Und kommen wir auf die Nakba zu sprechen, diese große Katastrophe, dieses kollektive Trauma der PalästinenserInnen. Du schreibst in deinem Buch, glaube ich, dass 3/4 der arabischen Bevölkerung in Palästina vertrieben oder geflohen ist. Wie kann man sich das vorstellen? Da gab es so, also schon davor viele Konflikte, viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen, ihr Land, ihr Hab und Gut zurücklassen, wie man das aus heutigen Kriegen auch kennt. Und dann bricht dieser Krieg aus, Israels mit den arabischen Nachbarländern. Was ist da alles passiert? Was hat sich zugetragen, dass wirklich tatsächlich 3/4 der Menschen ihren Wohnort verlassen mussten? Jetzt haben heute Krieg in der Ukraine, das wären nochmal ganz andere Größenordnungen, wenn 3/4 der Menschen flüchten müssten.
Also es gab unterschiedliche Dynamiken, die dazu geführt haben. Das eine war, dass viele in der Bevölkerung gedacht haben, das ist ein kurzer Krieg. Wir verlassen unsere Häuser, wo wir jetzt nicht sicher sind und wir können wieder zurückkehren. Und das war im Grunde für lange Zeit auch die Hauptlesart sozusagen. Ne? Man hat gesagt, das waren im Wesentlichen die arabischen Staaten, die ihren Schwestern und Brüdern, den Palästinensischen, gesagt haben, wir kämpfen für euch, ihr müsst jetzt aus euren Häusern raus, ihr könnt dann zurückkehren. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, sondern es hat eben auch sehr gezielt Massaker an der Bevölkerung gegeben und deshalb sind die Leute geflohen und es hat massive Plünderungen gegeben und Angriffe eben auf die Zivilbevölkerung, die dazu geführt haben, dass immer mehr Leute gesagt haben, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Und das ist dann keine freiwillige Ausreise, sondern eben eine Vertreibung letztlich. Der junge Staat Israel hat dann sehr schnell Gesetze erlassen, die verhindert haben, dass Leute zurückkehren konnten. Also man hätte ja sonst nach dem Krieg auch sagen können, dass Leute zurück in ihre Dörfer gehen, in ihre Städte gehen. Das ist über Gesetze verhindert worden. Das ist mit der militärischen Grenzsicherung verhindert worden. Und der junge Staat Israel hat das Gros der Dörfer, die entvölkert worden sind, dann eben auch zerstört, um sicherzustellen, dass die ursprünglichen Einwohner nicht zurückkehren.
Jetzt kenne ich mich mit Völkerrecht nicht aus, aber es klingt völkerrechtswidrig, oder? Dass man sagt, okay, ihr dürft nicht mehr zurück in eure Häuser nach dem Krieg?
Es gibt eine zentrale Resolution der Vereinten Nationen zu diesem Thema, die besagt, dass palästinensische Flüchtlinge zurückkehren dürfen in ihre Ortschaften und ihre Städte, wenn sie bereit sind, in Frieden mit ihren Nachbarn zu leben und dass sie Entschädigung bekommen sollen für verloren gegangenes Eigentum oder wenn sie nicht zurückkehren wollen, dass sie dann entschädigt werden sollen.
Ja. Ich glaube, nur ganz wenige Leute durften bis heute zurückkehren.
Ja.
Und Israel hat immer damit argumentiert, weil man sonst nicht in Sicherheit und Frieden leben kann als Jüdinnen und Juden in diesem Staat. Und also das ist ja, wenn man sich das vorstellt, so 3/4 der Menschen verlieren ihren Wohnort und irgendwie auch so, also das ganze soziale Gefüge dieser Gesellschaft ist ja total auf den Kopf gestellt worden damals, oder?
Absolut, ja, weil Familien auseinandergerissen worden sind auf der Flucht, weil Leute all ihr Hab und Gut verloren haben, weil die Dorfgemeinschaften zerstört worden sind. Also die Leute sahen sich plötzlich in einer völlig anderen Situation, in irgendwo im Exil. Zum Teil haben sie wirklich über lange Zeit in Flüchtlingslagern gelebt. Oft durften sie in ihren Aufnahmestaaten nicht arbeiten, durften keinen Grundbesitz erwerben und haben auch keine Staatsangehörigkeit bekommen. Das heißt, sie wurden nicht integriert und sie konnten wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht wieder auf die Beine kommen und blieben in diesem Flüchtlingsstatus verhaftet.
Und das ist etwas, was du beschreibst. So, wenn man diesen Konflikt lösen möchte, dann braucht es auch in Israel, ich hoffe, ich zitiere dich da nicht falsch, aber du kannst da widersprechen, dann braucht es auch in Israel eine Aufarbeitung dieser Dinge, die damals in der Nakba passiert sind. Und das ist etwas, was so schwer macht, weil man hat zwei gepeinigte Völker, so die Shoah, Millionen Jüdinnen und Juden wurden vergast, kollektives Trauma, und dann hat man gleichzeitig ein kollektives Trauma bei den PalästinenserInnen, wo das ganze Leben auf den Kopf gestellt wurde, wahnsinnig viel Leid verursacht wurde. Ganz viele Menschen aus der eigenen Familie das kennen, was mit dem Opa, mit der Oma oder den Uropa, Uroma passiert ist damals. Und das macht es so wahnsinnig schwer, da jetzt zu sagen, okay, nüchtern, sachlich, sitzen wir uns zusammen und mal ein bisschen verhandeln.
Absolut, ja. Es geht nicht nur darum, eine Landkarte zu zeichnen mit irgendwelchen Linien drin. Es geht nicht nur darum, wie kann man Wasserressourcen aufteilen. Es geht nicht nur darum, wer hat Zugriff auf das fruchtbare Land etc., sondern es geht im Kern auch ganz stark um diese kollektiven Traumata. Es geht ganz stark darum, wie können Menschen in Würde leben? Wie können sie, wie wird ihr Recht auf Selbstbestimmung anerkannt? Wie wird anerkannt, was in der Vergangenheit passiert ist? Und wie können zwei traumatisierte Völker, die so nach innen gewandt und mit ihrem eigenen Leid und ihrem eigenen Schmerz beschäftigt sind, überhaupt über Koexistenz nachdenken und darüber das Land zu teilen und eine Regelung zu finden, wie sie beide zwischen dem Mittelmeer und dem Jordanfluss dort leben können, ohne Hass und Gewalt. Und ich glaube, wir sehen jetzt gerade, wie diese Vergangenheit die Leute einholt. Es ist ja interessant zu sehen, dass in Israel immer negiert worden ist von der Politik, dass es eine Nakba gegeben habe im Sinne von Vertreibung von Palästinensern. Und heute werden ganz prominent die Forderungen erhoben aus der israelischen Gesellschaft heraus. Wir brauchen eine neue Nakba. Und Politiker aus dem rechtsextremen Spektrum fordern das ganz explizit. Ja. Und selbst der israelische Premierminister macht das eben zum Teil seiner Forderung, indem er sich bezieht auf die Idee, die US-Präsident Donald Trump aufgebracht hat, dass man die Bevölkerung Gazas freiwillig auswandern lässt. Und freiwillig natürlich in Anführungsstrichen her, weil in der jetzigen Situation gibt es keine Freiwilligkeit.
Ja, eine furchtbare Situation. Und das ist so etwas. Also das ist so ein Konflikt, der sehr klar zeigt, meiner Meinung nach, dass man wegkommen muss von diesem Gut und Böse und Schwarz und Weiß, weil es so vielschichtig grau ist und man auch Dinge zu... Es ist etwas, was, glaube ich, gerade uns in Österreich und in Deutschland schwerfällt, mit unserer eigenen Geschichte mit Jüdinnen und Juden, dass auch ein Volk, dem schlimme Dinge passiert sind, gleichzeitig anderen, einem anderen Volk schlimme Dinge antun kann und dass gleichzeitig auch in Palästina einem Volk, dem schlimme Dinge passiert sind, auch dieses Volk einem anderen Volk schlimme Dinge antun kann. Und das geht alles irgendwie zusammen. Und das Ziel muss am Ende sein, nicht zu sagen, wer ist gut und wer ist böse, sondern wie können wir alle in Frieden und Würde zusammenleben.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, für uns ist es hilfreich, wenn wir versuchen, tatsächlich die sehr komplexen Konfliktdynamiken vor Ort zu verstehen. Wenn wir versuchen zu verstehen, was treibt die Leute vor Ort an, warum handeln sie so, wie sie handeln, was ist zum Beispiel der Hintergrund der kollektiven Traumata, aber was sind eben auch andere Motivationen? Und wenn wir nicht nur durch die Brille unserer Geschichte auf den Konflikt schauen, weil wir dann nicht so gut verstehen, meiner Ansicht nach. Was machen die Leute da vor Ort? Und die Vergleiche und die Zuschreibungen, die aus unserer Geschichte kommen, auf nahöstliche Konfliktparteien, sind nicht hilfreich, um zu verstehen, was die da treiben.
Kannst du da noch kurz erklären, was du damit meinst? Inwiefern schränkt das unseren Blick ein?
Ja, wenn man zum Beispiel diese Lesart übernimmt, Hamas sind die neuen Nazis. Ja, ich glaube, das gibt überhaupt nicht adäquat wieder, was da passiert an Dynamiken. Das heißt nicht, dass ich sage, das Vorgehen der Hamas und insbesondere die Massaker vom 7. Oktober sind irgendwie zu rechtfertigen, sind sie nicht. Aber sie kommen nicht aus einer genozidalen Vernichtungsideologie, die auch noch quasi pseudowissenschaftlich untermauert wurde, wie in Deutschland und Österreich, sondern sie kommen eben aus dieser Konfliktgeschichte vor Ort, aus dem, über was wir bislang gesprochen haben, aber dann eben auch, wie der Konflikt sich bis in die Gegenwart weiter fortgesetzt hat. Und auf dieser Basis ein Versuch, durch völlig inakzeptable Mittel die Palästina-Frage wieder auf die internationale Tagesordnung zu setzen, Annäherung zwischen Israel und arabischen Staaten zu verhindern, Gefangene, palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freizupressen, wie das in der Vergangenheit eben auch schon funktioniert hatte, über Geisel-Gefangenen-Austausche. Und das ist sicher nicht das, was wir in den Pamphleten der Hamas lesen, aber was ihren Führer Yahya Sinwar, der mittlerweile nicht mehr lebt, angetrieben hat, tatsächlich auch Teile des heutigen Israels zu erobern, in der Eigendiktion zu befreien von der zionistischen Herrschaft. Mhm. Ja. Aber das ist eben nicht die gleiche Ideologie wie die Nazi-Ideologie, sondern sie ist durch den Konflikt vor Ort zu erklären. Und das heißt nicht, dass es nicht da auch intellektuelle Zusammenhänge gegeben hat und Vorbilder gegeben hat. Dennoch, der Kurzschluss zu sagen, das sind die neuen Nazis, denke ich, hilft uns nicht weiter.
Ja. Ich finde das auch total wichtig, wie du das beschreibst, dass das alles nicht im luftleeren Raum passiert, sondern dass sich da auch ein Volk zur Wehr setzt, das unterdrückt, besetzt und gepeinigt ist. Aber gleichzeitig gibt es ja schon auch nicht wenige VertreterInnen, die dann stark antisemitisch sind und die auch immer wieder davon sprechen, dass man die Jüdinnen und Juden vielleicht auslöschen oder vertreiben muss.
Also im Grunde haben wir eine Entwicklung innerhalb der Hamas gesehen in den letzten Jahren, die erstmal in eine Richtung ging, weg von diesen antisemitischen Tropen, die sich noch in der Gründungscharta der Hamas finden von 1987, hin zu einem wesentlicheren, rationaleren Ansatz, ja, wo der Konflikt nicht mehr als religiöser Konflikt beschrieben wird, wo es ganz klar gemacht wird, unser im Sinne von der Konflikt zwischen Palästinensern und Juden geht um Land und die Hamas sieht sich als eine Bewegung, die gegen die zionistische Landnahme kämpft. Ich zitiere das, ja. Und nicht eine, die gegen Jüdinnen und Juden kämpft. Und diesen Wandel hat es gegeben und zusammen mit diesem Wandel letztlich auch eine Bereitschaft, die Situation, wie sie de facto ist, anzuerkennen und zu sagen, wir sind bereit zu einem langfristigen Waffenstillstand auf Basis der Grenzen von 1967. Das war zumindest ein Ansatz in der Hamas, der sich in einem Dokument von 2017 abbildet, das die Charta ergänzt. Es ist nicht der Ansatz, den wir am 7. Oktober 2023 gesehen haben. Und da sehen wir tatsächlich, dass sich eher der radikale Teil in der Hamas durchgesetzt hat und dass mit der Übernahme oder der Macht, die Yahya Sinwar in der Hamas bekommen hat, er systematisch eben den bewaffneten Kampf wieder vorbereitet hat, um nicht für Koexistenz einzutreten, sondern darüber hinaus zu kämpfen.
Müssen wir schauen, dass wir uns nicht in Details verlieren, aber wenn ich so höre, okay, ich bin nicht gegen Jüdinnen und Juden, aber ich bin gegen die zionistische Landnahme, wo halt jetzt Israel ist, halt jetzt auch ein Faktum seit vielen Jahrzehnten, und ich bin dagegen, dass die Zionisten sich da dieses Land nehmen und ich möchte, dass wieder zurückkommen, dann heißt das ja im Umkehrschluss auch, okay, da leben halt Millionen Jüdinnen und Juden, und was passiert dann mit denen?
Genau, also das ist genau die Frage, wie kann eine Regelung aussehen? Ja, aber Sie sehen nicht in den heutigen Aussagen der Hamas, da mögen Sie auch einzelne Vertreter finden, aber grosso modo sind die Aussagen nicht, wir wollen die Juden ins Meer treiben, sondern wir wollen die Befreiung Palästinas, und das wird im Detail nicht ausformuliert, wie das aussehen würde. Ja, heißt das, dass dann alle in diesem Land gleichberechtigt leben würden, dass man sozusagen nur die Privilegien der jüdischen Bevölkerung abschaffen würde? Oder heißt das, dass tatsächlich nur noch eine Seite, in diesem Fall dann die palästinensisch-arabische Seite, das Sagen hätte? Und das ist natürlich die große Angst auf jüdisch-israelischer Seite. Und deshalb ist ja auch der 7. Oktober dort als genozidales Massaker wahrgenommen worden und hat dieses kollektive Trauma wiederbelebt.
Okay, ich springe jetzt zurück in der Zeit. Wir sind im Jahr 1949. Das Waffenstillstand, 48 Israel hat sich gegründet, 49 Waffenstillstand, der Krieg ist zu Ende, 3/4 der palästinensischen Bevölkerung ist geflüchtet oder wurde vertrieben. Und Israel hat in etwa die Grenzen, die es auch heute hat, oder die, wo du gesagt hast, die international anerkannt wurden. Und damals war es dann so, wenn man heute an Palästina denkt, denkt man an Gaza, denkt man ans Westjordanland, denkt man an Ostjerusalem. Und damals war ja Gaza, wurde dann von Ägypten besetzt, und das Westjordanland war Teil von Transjordanien damals, also vom heutigen Jordanien.
Genau, also Jordanien hat tatsächlich Westjordanland inklusive Ostjerusalem besetzt und später annektiert, und Ägypten hat den Gazastreifen verwaltet. Damit waren die auch voneinander getrennt und hatten unterschiedliche Gesetzgebung, unterschiedliche Kontrolle, waren sehr weit voneinander entfernt.
Und gab es da vorher, also so Gaza, Westjordanland, gab es da vorher viele Überschneidungen, Menschen, die Verwandtschaft hatten oder die... War das ein Gebiet, das vorher immer eng vernetzt war, oder?
Also die Vernetzung gab es in diesem gesamten Gebiet, ja, eben auch inklusive Israels. Und die direkten Handelsbeziehungen waren ein bisschen unterschiedlich und die Familienbeziehungen waren ein bisschen unterschiedlich. Also viel mehr eben zwischen der Bevölkerung im südlichen Israel, Gaza, Ägypten, und dann an der Küste nach Norden Richtung Libanon und in der Westbank eher Richtung Jordanien. Da sind schon unterschiedliche gesellschaftliche Beziehungen und Wirtschaftsbeziehungen, kulturelle Beziehungen gewesen. Aber dennoch auch über die unterschiedlichen Teilgebiete Palästinas hinweg, ja.
Ja. So, und das hat dann so knappe 20 Jahre gehalten, dass so der eine Teil bei Ägypten war, der andere Teil bei Jordanien. Und dann kam der Sechstagekrieg 1967, noch eine wichtige Jahreszahl in diesem Konflikt.
Genau, und diese Bezeichnung Sechstagekrieg ist natürlich eine israelische Bezeichnung, ne? Die den Stolz darauf auch ausdrückt, dass man in diesem, in der Eigensicht Präventivkrieg, eben innerhalb von 6 Tagen die arabischen Armeen vernichtend geschlagen hat und dann die Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen, das Westjordanland inklusive Ostjerusalem und die Golanhöhen erobert hat und langfristig besetzt hat und sich bis heute ja nur aus Teilen dieser Gebiete, also insbesondere dann aus dem Sinai mit dem Abkommen zwischen Israel und Ägypten 1979 zurückgezogen hat.
Und diese Besetzung von damals, die dauert ja bis heute, was ja schon mal ein bisschen ein Wahnsinn ist. Und kannst du uns mal erzählen, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn wir jetzt bei Gaza mal bleiben? Gaza wurde vorher von Ägypten verwaltet, wird jetzt von Israel besetzt. Was passiert da? Wie kann man sich eine Besetzung vorstellen?
Naja, es wurde ein Militärgouverneur eingesetzt für die besetzten Gebiete. Es wurde Militärrecht eingeführt. Das heißt, die Bevölkerung stand dann unter Militärrecht.
Was ist Militärrecht?
Im Gegensatz zum zivilen Recht. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn Leute sich was zu Schulden kommen ließen, wurden sie eben vor ein Militärgericht gestellt, bei dem sie deutlich weniger Rechte haben als vor einem zivilen Gericht. Mhm. Und insgesamt wurden ihre politischen Freiheiten sehr stark eingeschränkt, ihre bürgerlichen Freiheiten. Und sie wurden dieser Fremdherrschaft unterworfen. Das hieß auch, dass der Staat Israel dann über die Ressourcen dieses Gebietes verfügen konnte. Und dann hat sehr schnell auch die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten begonnen. Das heißt, dass man eigene Staatsangehörige in neu errichteten Siedlungen dorthin versetzt hat.
Und Militärrecht und Einschränkung von bürgerlichen Freiheiten heißt dann auch das, was man heute noch aus dem Westjordanland stark kennt, ist, gibt viele Checkpoints, Kontrollen, Hausdurchsuchungen. Du bist irgendwie einfach ein Bürger ohne, Bürgerin ohne viele Rechte. Man kann da das Leben sehr...
Du bist gar keine Bürgerin, sondern du bist eben ein Subjekt, das in diesem Gebiet sich befindet, ohne Bürger eines Staates zu sein.
Und man hat auch begonnen, Siedlungen zu bauen, die dann aber später wieder abgerissen wurden.
Also wenn wir jetzt über den Gazastreifen reden, dann wurden 2005 die Siedlungen evakuiert, weil der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon der Ansicht war, das wäre geeignet, um das Siedlungsprojekt in erster Linie im Westjordanland zu festigen. Und den Gazastreifen, der weder wirtschaftlich noch ideologisch so bedeutend für Israel ist, so dachte man zumindest damals, sich diese Kosten vom Hals zu schaffen. Und damit auch dem internationalen Druck, den es damals gab, in Richtung, wir reden ja hier über die Zeit der zweiten Intifada, die internationale Gemeinschaft hatte sich Pläne überlegt, wie man rauskommt aus der damaligen Gewalt.
Und Intifada, Aufstand.
Den Aufstand gegen die israelische Besatzung, schon die zweite Intifada damals, die eben genau durch Ariel Sharon ausgelöst worden war, als er 2000 auf den Tempelberg oder das Plateau, wo sich Aqsa-Moschee und Felsendom befinden, gegangen war, provokanterweise. Wir waren in der Zeit, wo die internationale Gemeinschaft sich bemüht hat, diese Gewalt wieder zu befrieden durch eine sogenannte Roadmap, eine Wegekarte, sagt man vielleicht auf Deutsch. Und Teil dieses Projektes war damals eben, über mehrere Stufen zu einer Zwei-Staaten-Regelung zu kommen. Das wollte Ariel Sharon nicht, diese Zwei-Staaten-Regelung. Und deshalb hat er gesagt, ich ergreife jetzt eine eigene Initiative und damit sind wir ausreichend beschäftigt für die nächsten Jahre. Hat auch funktioniert. Und das Ergebnis war, dass man im Sommer, Frühherbst 2005 die Siedlerbevölkerung und das Militär aus dem Gazastreifen rausgenommen hat, aber die Besatzung über das Gebiet nicht beendet hat. Mhm. Also die Besatzung von außen aufrechterhalten hat. Und dann ja auch vor allem nach der Machtübernahme der Hamas dort, eben eine sehr starke Abriegelung über das Gebiet verhängt hat.
Und die Hamas hat dann zuerst Wahlen gewonnen.
Richtig, 2006 die zweiten palästinensischen Wahlen. 1996 waren ja die ersten Wahlen gewesen. Damals hatte Yasser Arafat diese Wahlen gewonnen. Dann über die Jahre hinweg ist die palästinensische Bevölkerung sehr unglücklich und enttäuscht gewesen von dem, was erreicht werden könnte, konnte in Bezug auf Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts, ein Ende der Besatzung. Man hatte das Gefühl, es geht eigentlich genau in die andere Richtung. Die Besatzung verfestigt sich immer mehr. Es werden immer mehr Siedlungen gebaut. Und dann die innenpolitische Entwicklung, in der man gesehen hat, dass diese Autonomiebehörde mit Arafat an der Spitze, dann abgelöst nach dessen Tod durch Abu Mazen, Mahmoud Abbas, der auch heute noch der palästinensische Präsident ist, letztlich nicht für die palästinensische Bevölkerung spricht, sondern vor allem ihre Eigeninteressen verfolgt, dass sie immer stärker wahrgenommen worden ist als ein Kollaborateur der israelischen Besatzung. Und dazu im Gegensatz eben der militante Widerstand durch die Hamas während der zweiten Intifada. Das hat viele Palästinenserinnen und Palästinenser bei diesen zweiten Wahlen 2006 dazu gebracht, mal einen Denkzettel zu erteilen und zu sagen, es muss nicht immer die Fatah und die PLO sein, die die Geschicke hier bestimmt. Wir wählen jetzt Hamas. Hamas hat dann tatsächlich nicht zuletzt aufgrund des Wahlrechts die Wahlen gewonnen. Und dann gab es sehr starke Auseinandersetzungen in dem Sinne, dass man letztlich Hamas es nicht möglich gemacht hat, tatsächlich auch zu regieren. Hamas wollte zuerst eine Einheitsregierung bilden, wollte versuchen, eine Technokratenregierung zu bilden. Das hat aber alles nicht funktioniert. Und letztlich kam es zu Gewalt und dann zu einer gewaltsamen Machtübernahme im Gazastreifen durch die Hamas und von Fatah und der Autonomiebehörde im Westjordanland. Und seitdem sind die beiden Gebiete dann auch geteilt eben zwischen zwei palästinensischen Machthabern.
Und jetzt könnte man einerseits sagen, okay, was wollt ihr noch? Wir haben euch hier ein Gebiet zurückgegeben. Wir sind mit unserem Militär raus. Die SiedlerInnen sind weg. Aber so einfach ist es nicht. Gleichzeitig hat Israel ja weiterhin sehr viel Kontrolle ausgeübt über den Gazastreifen.
In der Tat, ja. Und das war eines der großen Probleme, dass das, was auch die internationale Gemeinschaft noch versucht hat, 2005 zu verhandeln. Es gab damals den Beauftragten des sogenannten Nahostquartettes, Wolfenson, der sich bemüht hat, ein Abkommen noch zustande zu bringen, was eben ein größtmögliches Maß an Bewegungsfreiheit für die Menschen im Gazastreifen garantieren sollte, indem man die Verbindungen ins Westjordanland und nach Israel offen halten wollte, indem man gesagt hat, es soll der Flughafen, der während der zweiten Intifada bombardiert worden war, wiedereröffnet werden. Indem man gesagt hat, es soll auch ein Tiefseehafen gebaut werden, so dass es eben mehr Freiheiten, mehr Möglichkeit gibt, auch Handel zu treiben, ohne über Israel zu gehen. Und das alles ist nicht passiert. Und im Gegenteil, mit der Machtübernahme der Hamas ist eben eine sehr strikte Abriegelung verhängt worden über den Gazastreifen, sodass die ehedem exportorientierte Wirtschaft im Gazastreifen völlig zusammengebrochen ist. Und dazu hat sich ja auch beigetragen, dass die Hamas eben auch keine Entwicklungsorientierung hatte, also nicht stark in die Wirtschaft investiert hat, sondern in die Fortführung des Widerstands, in Anführungszeichen, investiert hat. Die ganze Tunnelwirtschaft, die dann entstanden ist, um diese Abriegelung zu umgehen. Ja? Und eben sehr extraktiv war, also versucht hat, sich selbst zu finanzieren aus dem, was in den Gazastreifen reingekommen ist. Und hinzu kam dann in den Jahren nach 2006 immer wiederkehrende kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Gazastreifen und Israel, die zu enormen Zerstörungen im Gazastreifen geführt haben, die aber vor allem auch die Zivilbevölkerung sehr stark betroffen haben, weil sie sich eben im Gazastreifen nicht in Sicherheit bringen kann, weil es keine Schutzräume gibt, heute nicht gibt und damals eben auch nicht gab.
Ja. Und irgendwie, wenn man sich so reindenkt, so eine furchtbare Situation irgendwie, die, es gibt kaum Jobs, man ist total abgeschnitten vom Rest der Welt. Man hat sowieso schon viele, eine Familiengeschichte der Vertreibung, der wiederholten Kriege und so weiter. Und dann, ja, was wartet man quasi ab und schaut in die Luft und da leben Millionen Menschen unter furchtbarsten
Bedingungen. Also ich hatte nie den Eindruck, dass die Leute abwarten und in die Luft schauen, muss ich sagen. Ja, ich war ja immer wieder auch im Gazastreifen und habe dort mit Leuten gesprochen. Und ich war immer sehr beeindruckt, wie aktiv die Zivilgesellschaft dort ist, wie junge Leute versuchen, sich fortzubilden, eine gute Ausbildung zu machen, im Internet sich schlau zu machen, das, was sie eben nicht durch eigenes Reisen, durch eigene Anschauung erleben können, zumindest teilweise zu kompensieren. Also ein sehr, sehr großer Wille, sich selbst fortzubilden, etwas aus sich zu machen, aber auch sich gesellschaftlich zu engagieren und zu versuchen, in diesem insgesamt repressiven, in der repressiven, auch konservativen Umgebung sich doch Freiheiten zu schaffen und zu versuchen, gemeinsam die Situation so gut wie möglich zu gestalten. Also ich habe das nicht so wahrgenommen, ne? Dass Leute sich frustriert hinsetzen und nichts mehr erreichen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich auf verschiedene Art und Weise eben versuchen, das Leben für sich und die Gesellschaft zu verbessern. Aber eben gegen sehr, sehr große Widerstände.
Ja. Und jetzt springen wir ins Westjordanland. Jetzt festgehalten, 2005 sind, ich glaube, es waren so 8000 SiedlerInnen aus dem Gazastreifen abgezogen worden. Wenn man ins Westjordanland heute blickt, da ist ja die Besatzung nach wie vor aufrecht. Da wohnen, glaube ich, jetzt schon 700.000 SiedlerInnen, jüdische, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also eine komplett andere Situation mittlerweile herbeigeführt durch Israel.
Also vielleicht muss man auch sagen, ja, die Besatzung dauert fort, aber sie ist nicht mehr wie die Besatzung direkt nach 1967, weil es hat ja die sogenannten Oslo-Abkommen in den 1990er Jahren gegeben. Also das Bemühen, sich auf eine friedliche Konfliktregelung zu arbeiten.
Zu einigen.
Und was im Westjordanland passiert ist, aufgrund dieser Abkommen, ist, dass die Besatzung sich verändert hat, weil man das Gebiet eingeteilt hat in sogenannte A-, B- und C-Gebiete. Und in diesen A-, B- und C-Gebieten sollte die palästinensische Autonomiebehörde, also eine palästinensische Selbstverwaltung, je nach Gebiet unterschiedlich viel Kompetenzen haben. Also vollumfängliche Kompetenz sozusagen in den A-Gebieten und nur Kompetenz für Selbstverwaltung in den C-Gebieten, wo aber Israel nach wie vor die übergeordnete Kompetenz für Sicherheit, innere Ordnung und auch für die Planung hat. Und diese C-Gebiete sind
also Polizei, Armee.
Richtig. Aber auch Planung im Sinne von Entwerfen von Masterplänen für die Regionen. Das heißt auch, dass Palästinenserinnen und Palästinenser dort nicht einfach bauen können, wie sie lustig sind, sondern im Gegenteil. Ja, alles eben genehmigt werden müsste, aber in der Regel nicht genehmigt wird. Und diese C-Gebiete machen rund 60% der Fläche der Westbank aus. Und sind nicht an einem Stück, sondern die A- und B-Gebiete sind wie Inseln in diesem C-Gebiet drin. Und das hat zu dieser unglaublichen Fragmentierung des Gebietes geführt, sodass Palästinenserinnen und Palästinenser sich nicht mehr frei bewegen können. Und dass selbst die Autonomiebehörde Genehmigungen braucht, um von Nablus nach Ramallah zu kommen, um von Ramallah nach Bethlehem zu kommen. Also der palästinensische Präsident kann nicht einfach in der Westbank sich frei bewegen, im Westjordanland sich frei bewegen, sondern braucht jeweils die Genehmigung. Und auch wenn man Polizei verlegen möchte von einem Ort an den anderen, braucht es jeweils eine Genehmigung. Und der Handel braucht jeweils eine Genehmigung. Davon abgesehen, dass eben alle Grenzen außenrum von Israel kontrolliert werden und auch der Zugang nach Jerusalem von Israel kontrolliert wird und das Gros der Bevölkerung gar nicht nach Jerusalem kommen kann, nur in Ausnahmefällen eben eine Genehmigung erhalten kann. Aber manche Leute können auch keine Genehmigung erhalten. Und das ist das, was die Lebensrealität in den Jahren immer stärker geprägt hat und eben auch das Gefühl hervorgerufen hat, dass die Vereinbarung von Oslo letztlich das Leben nicht verbessert hat, sondern zu dieser immer weiteren Fragmentierung beigetragen hat.
Und du hast schon gesagt, Gaza, Ariel Sharon hat sich zurückgezogen und Israel, weil man sich dachte, okay, einerseits teuer, andererseits interessiert uns eh nicht so, ist auch nicht so religiös interessant. Aber das Westjordanland hat einige Regionen und Städten, die extrem aufgeladen sind religiös und wo auch viele religiöse Fundamentalisten dort jetzt hinsehen und quasi ihre göttliche Mission darin sehen, dass sie sich da ansiedeln und auch wieder völkerrechtswidrig, dass man einfach in einem Stückchen Land, das man besetzt, eigene Siedlungen baut und die eigenen Leute dort ansiedelt. Ja.
Ja, das ist richtig. Und es gibt beides, ne? Es gibt diese Siedlungen und Siedler, die tatsächlich sehr ideologisch motiviert sind. Es gibt diejenigen, die eine Idee haben, dass sie aus Sicherheitsgründen dort etabliert worden sind, wo sie sind, also um Land zu halten. Und es gibt diejenigen, die im Wesentlichen in die Siedlungen ziehen, vor allem entlang der grünen Linie.
Was ist die grüne Linie?
Also die Waffenstillstandslinie von 1949 zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Grüne Linie, weil die damals mit einem grünen Stift auf der Karte eingezeichnet wurde. Und es gibt diejenigen, die dorthin gehen, weil es einfach für sie günstiger ist, ja, weil es attraktiver ist, als in einer großen Stadt zu wohnen, wo die Mieten sehr teuer sind, kann es sehr viel günstiger und für viele auch angenehmer sein, eben in einer Siedlung zu leben. Mhm. Und nachdem die Siedlungen mittlerweile so gut angebunden sind ans Kernland Israel mit Autobahnen, ist das auch für die meisten kein Problem, die in Israel arbeiten.
Ja, und Israel schafft damit ja auch Fakten. Also wenn man mal 750.000 Menschen wo ansiedelt, dann wird es relativ schwer, anders als mit ein paar tausend Leuten, was schon schwierig genug war im Gazastreifen, wo es auch viele Proteste gab der SiedlerInnen, wird es relativ schwer, dass man dann sagt, okay, jetzt machen wir zwei Staatenlösungen und das ist, wir gehen wieder. Ja. Und wo es ja auch Bestrebungen gab und gibt, und das ist in deinem Buch beschrieben, dass die aktuelle Regierung so in den eigenen Leitplanken des Regierungsabkommens auch beschrieben hat, dass ein Teil vom Westjordanland offiziell annektiert werden soll. Und Annexion ist dann immer, macht die Besatzung langfristig, das ist jetzt Teil von Israel, das genau, was zum Beispiel Russland gemacht hat in der Krim und mit der Ostukraine. Man besetzt nicht nur, sondern man beschließt auch Gesetze und sagt, das ist jetzt unser Land. Israel hat es dann wieder wegen der geopolitischen Situation und Verhandlungen mit anderen Staaten ad acta gelegt, wie du beschreibst. Aber im Prinzip ist genau das Ziel, man möchte sich Land nehmen, was einem eigentlich nicht zusteht.
Also in den Leitlinien der Regierung vom Dezember 2022 ist das vermerkt. Der Anspruch auf das gesamte Land Israel steht dort und dann werden die entsprechenden Teile aufgezählt und dazu gehört auch Judäa und Samaria, also die biblischen Namen für das Westjordanland. Der Anspruch ist ganz klar formuliert und was wir sehen, sind alle möglichen Schritte, die übergehen sozusagen von der de facto Annexion zu einer, die auch juristisch immer stärker verankert wird, durch Umstrukturierungen im Verteidigungsministerium, durch die Ausweitung von Zivilrecht auf die Siedlungen etc. Aber der letzte Schritt, die formale de jure Annexion des Westjordanlandes, hat noch nicht stattgefunden. Mhm. Wobei eben Teile der jetzigen israelischen Regierung genau das anstreben.
Ja. Und du hast im Vorgespräch gesagt, du bist in der Politikberatung tätig. Das heißt, du möchtest nicht kommentieren, was die Politik in Deutschland und Österreich macht. Darum übernehme ich das. Also meine persönliche Meinung, unabhängig der Fakten, denen wir uns hier versuchen zu nähern, ist, dass sich, jetzt verfolge ich es in Österreich genauer, dass wir uns total unglaubwürdig machen, wenn wir uns nicht trauen, Israel für Dinge zu kritisieren, für die wir, es ist ein ganz anderer Konflikt, aber für etwas, wo wir Russland zu Recht sehr wohl kritisieren. Und wenn wir Völkerrecht wollen, dann muss das auch für andere Regionen der Welt gelten. Muriel,
komm. Also, wenn ich darf, bitte. Das würde ich unterschreiben, ja. Was ich im Vorgespräch gesagt habe, ist, ich möchte nicht handelnde Politikerinnen und Politiker bewerten und kritisieren, weil meine Aufgabe als Politikberaterin ist, sie zu beraten und sie nicht anzuprangern, was sie machen. Aber die Forderung, dass Völkerrecht universell gelten muss, dass humanitäres Völkerrecht universell gelten muss, da bin ich mit dir 100% einig.
Ja. Muriel, du beschreibst in dem Buch, wir sind jetzt irgendwie wahnsinnig weit weg davon, dass man sich vorstellen kann, okay, finden wir eine friedliche Lösung, wo Menschenrechte gewahrt werden und Jüdinnen und Juden und Palästinenserinnen und Palästinenser in Frieden zusammenleben können. Aber du beschreibst in deinem Buch im Prinzip rein sachlich, sind diese Vorschläge von Moderaten oder teilweise Progressiven auch in Israel immer wieder vorgelegt worden? Gab es auch internationale Bestrebungen? Und wer ist natürlich ein religiös, historisch, psychologisch aufgeladener Konflikt? Macht es nicht einfach, dass es durch die Millionen palästinensischen Flüchtlinge in verschiedenen arabischen Staaten das Ganze auch geopolitisch extrem aufgeladen ist. Also es ist natürlich wahnsinnig vertrackt und schwierig, aber es ist nicht so, als könnte man sowas diplomatisch nicht lösen. Was wären denn vorstellbare Szenarien, wie man sowas löst? Weil es gibt ja nicht nur diese Vorstellung, okay, machen wir zwei Staaten und fertig. Was gibt es denn für Möglichkeiten, das zu lösen?
Also im Grunde gibt es zwei Grundformen. Das eine ist eine Zwei-Staaten-Regelung, die Trennung der beiden Völker. Und das andere ist eine Ein-Staaten-Regelung. Und dann ist die Frage, dann gibt es Zwischenformen, ja, wie eine Konföderation und mit unterschiedlich enger Kooperation oder eben nicht. Aber letztlich ist eine Konföderation immer wie eine Zwei-Staaten-Regelung. Nur hat man mehr Verquickungen zwischen diesen beiden Staaten. Und man kann sich vorstellen, dass man manche Probleme in einer Konföderation vielleicht leichter lösen kann, weil man sie nicht schwarz-weiß entscheiden muss. Ja, also können vielleicht Teile der Bevölkerung eben dort leben bleiben, wo sie jetzt sind, anstatt ganz viele Menschen hin und her evakuieren zu müssen.
Gibt es da historische Beispiele für Konföderationen?
Ja, natürlich. Ja. Also es gibt die Idee des Beginns der Europäischen Union zum Beispiel. Ja, es gibt Ansätze, wie man sie in Belgien sieht zum Beispiel. Aber dann ist es natürlich dort weitergegangen zu einem Staat mit größeren Rechten für die Volksgruppen, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Die Regelung eines solchen Konflikts über Konföderation ist mir nicht bekannt. Mhm. Ja? Die Frage bei der Einstaatenregelung ist dann vor allem, ist das ein Staat mit gleichen Rechten für alle Menschen in diesem Gebiet? Also haben alle die gleichen politischen Rechte und gibt es Gleichheit vor dem Gesetz? Und dann vielleicht noch kollektive Rechte für Volksgruppen? Oder hat man einen Staat, in dem eben nicht alle gleich sind? Dann würde man eher von einem Apartheidstaat reden, wo eine Volksgruppe mehr Rechte hat als die andere. Und ich denke nicht, dass man mit so einem Arrangement, mit festgeschriebener Ungleichheit auf Dauer eine Lösung haben kann. Also das wäre eine Art, mit dem Konflikt umzugehen, die eben gerade nicht zu einer Stabilität und zu einer nachhaltigen Regelung führt. Mhm. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, über diese historischen Dimensionen, über die Traumata. Deshalb spreche ich persönlich nicht so gerne von der Konfliktlösung durch ein Format wie eine Einstaatenregelung oder eine Zwei-Staaten-Regelung löst man den Konflikt nicht. Aber man kann vielleicht dahin kommen, dass man wesentlich besser als heute mit dem Konflikt umgeht. Ja, dass man Regelungen schafft, dass Menschen eben friedlich koexistieren können, auch wenn der Konflikt an sich nicht gelöst ist.
Das Problem mit der Einstaatenlösung ist ja so, die Selbstdefinition Israels ist ja gab es ja auch säkulare Bestrebungen, aber immer mehr so ein bisschen ein jüdischer Staat und man kann aber irgendwie nicht ein jüdischer Staat sein und eine Demokratie, wenn man gleichzeitig aus Israel und Palästina einen Staat macht und man möchte ihn aber quasi mehrheitlich jüdisch behalten oder die Jüdinnen und Juden da bevorzugen, dann wird das irgendwie schwierig mit der Demokratie in so einem.
Also die ganze Idee war natürlich, einen Staat für Jüdinnen und Juden zu haben, in dem Jüdinnen und Juden sicher sind. Ja? Und wenn ich jetzt einen Staat mache, in dem vielleicht aufgrund der demografischen Entwicklung innerhalb von ein paar Jahren oder Jahrzehnten Jüdinnen und Juden nicht mehr die Mehrheit haben und alle gleiche Rechte haben, dann muss ich eben über andere Vorkehrungen nachdenken, wie dennoch die Sicherheit gewährleistet bleibt. Also wie kann ich das, was der Kern bei diesem Staat war, erhalten, auch in einem Staat, in dem, wie das zum Beispiel durch die Palästinenser in Israel formuliert worden ist, der Staat aller seiner Bürger ist. Das ist nicht trivial. Ja, wie kann man Mechanismen und Garantien schaffen, dass das gelingt? Aber es ist auch nicht zwingend unmöglich, wenn der politische Wille dazu da ist. Aber wir sind sehr weit davon entfernt. Also wir sind, denke ich, davon weiter entfernt als von einer Zwei-Staaten-Regelung. Nicht zuletzt aufgrund der Gewalt, die wir seit dem 7. Oktober gesehen haben, die eben nicht dazu führt, dass Palästinenserinnen und Palästinenser und jüdische Israelis heute sagen, wir wollen in einem Staat zusammenleben, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen den Konflikt für uns entscheiden. Das ist zumindest eine ganz starker Drang in den Bevölkerungen. Wobei, und das ist wichtig, das nicht zu vergessen, wir eben auch in beiden Bevölkerungen Menschen haben, Gruppierungen haben, die doch darüber nachdenken, wie Koexistenz aussehen kann, wie sie gestaltet werden kann und wie man dahin kommt. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt, ja, je schlimmer der Konflikt, je schlimmer die Gewalt sich vor Ort zuspitzt, eben mehr Leute auch bereit sind zu sagen, nein, wir sind nicht auf dieser Seite der Gewalt. Wir müssen eine Regelung finden, in der beide Völker in Frieden miteinander leben können.
Braucht es dafür wahrscheinlich auch eine neue Regierung in Israel?
Auf jeden Fall, ja. Mit dieser Regierung wird es nicht zu einem Abkommen mit den Palästinensern kommen, das irgendeine Art von palästinensischer Selbstbestimmung zulässt. Wir brauchen auch auf der palästinensischen Seite eine neue Führung, die legitimiert ist und fähig ist, überhaupt in Verhandlungen mit Israel reinzugehen und für Palästinenserinnen und Palästinenser zu sprechen.
Und historisch, ist immer schwierig mit so Analogien, aber es gab ja viele Konflikte, die lange unlösbar schienen und dann doch irgendwann es zu Frieden gekommen ist. So Deutsche und Franzosen haben sich über ganz viele Jahrzehnte, Jahrhunderte bekriegt. Auch in Österreich gab es nach dem Nationalsozialismus dann Bestrebungen. Ich glaube, man hat es halbwegs geschafft, dass sich Jüdinnen und Juden in Österreich wieder wohlfühlen und in Wien. Ich wohne im 2. Bezirk und da sieht man auch viele orthodoxe Juden rumlaufen. Leider auch oft unter Polizeischutz in den Gebieten, also wo sie wohnen. Also ist eh nicht ideal die Situation. Aber trotzdem gab es historisch immer wieder Konflikte, die unlösbar schienen und wo man dann trotzdem irgendwie zusammengefunden hat. Und jetzt sind wir weit weg, aber manchmal braucht es auch eine neue Generation, die irgendwann sagt, okay, jetzt ist genug Leid, Blut und Tränen vergossen worden und weg vom Nullsummenspiel. Einer setzt sich durch, der Stärkere, sondern wir müssen irgendwie schauen, dass wir beide leben können.
Ja, und ich glaube, es braucht beides. Es braucht diese Bewegung aus den Gesellschaften heraus, die dafür eintreten. Und es braucht dann die Unterstützung von außen und ein Engagement der internationalen Gemeinschaft, das eben auf Konfliktregelung ausgerichtet ist und das auch die Asymmetrie in diesem Konflikt ausgleicht, ja, die ungleichen Kräfteverhältnisse und dadurch dazu beiträgt, dass tatsächlich eine Lösung, eine Regelung etabliert werden kann, die dauerhaft sein kann. Mhm. Und das wird nicht gehen, wenn man nur eine Seite auf Kosten der anderen Seite unterstützt. Ja.
Und mit Asymmetrie meinst du, es ist jetzt, auch wenn wir schon gesagt haben, Gut und Böse ist da ganz schwierig in diesem Konflikt, aber es ist ganz klar, wer das Stärkere ist und wer wen unterdrückt.
Genau, es geht, wenn ich Asymmetrie sage, rede ich nicht über Gut und Böse. Ich rede darüber, wer die Machtmittel hat. Ja? Und das heißt eben die militärische Bewaffnung, eine hochmoderne Armee, finanzielle Mittel auf der einen Seite und die Unterstützung zumindest eines Mitglieds des UN-Sicherheitsrates mit Veto-Power und auf der anderen Seite eben nur selbstgemachte und minderwertige Waffen, die können auch viel Schaden anrichten und können natürlich auch völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Dennoch natürlich sehr viel weniger Militärmacht und sehr viel weniger externe Unterstützung und wirtschaftliche Mittel.
Und mit der einen Macht im UN-Sicherheitsrat mit Veto-Power meintest du die USA, die Israel ja seit vielen Jahrzehnten unterstützen und sich damit auch neben anderen Dingen ziemlich unglaubwürdig machen in anderen Konflikten. Nochmal meine Meinung dazu. Muriel, zum Abschluss hast du uns noch 3 Bücherempfehlungen mitgebracht, wenn wir uns vertiefen wollen.
Also ein Buch ist gerade ganz frisch erschienen von Alena Jabarin. Das beschäftigt sich mit der Situation im Westjordanland vor allem und in Israel aus einer Perspektive einer israelischen Palästinenserin, die auch Deutsche ist und in den Jahren 2020 bis 2022 vor Ort gelebt und gearbeitet hat. Und sie verwebt da ganz großartig, finde ich, ihre persönlichen Erlebnisse mit gut recherchierten Fakten und Hintergründen. Also wenn man sich das Leben aus einer palästinensischen Perspektive im Westjordanland und Israel dazu was lesen möchte, ist das, glaube ich, sehr gut und sehr aktuell. Gut hat mir auch gefallen von Nathan Thrall. Der hat früher für die International Crisis Group gearbeitet, hat ein Buch geschrieben, Ein Tag im Leben von Abed Salame heißt das, der sehr analytisch anhand eines Unfalls, eines schrecklichen Busunfalls im Westjordanland klar aufdröselt, wie die Machtbeziehungen dort sind, wie diese ganzen unterschiedlichen Schichten der Besatzung und der Regulierungen eigentlich das Leben dort prägen. Und dann ein Buch, was ein reines Sachbuch ist, was ich hilfreich finde, ist von Rashid Khalidi, der 100-jährige Krieg um Palästina, der tatsächlich das ganze Material nochmal der Geschichte aufarbeitet, mit sehr vielen Dokumenten aus den Archiven nochmal argumentiert, um das, was wir heute jetzt besprochen haben, darzustellen und mit, ich glaube, einigen wichtigen Punkten, die nochmal nuancierter und differenzierter auf die Geschichtsschreibung auch gucken.
Muriel, ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst? Habe ich dich auch nicht vorgewarnt,
nein,
oder?
Nein,
hast du genau, also gibt es eine Zeitung, die du besonders gerne magst, eine TV-Radiosendung?
Nein, ich habe nicht das eine Medium, über das ich mich informiere, weil ich tatsächlich relativ viele Quellen aus der Region lese, um über aktuelle Entwicklungen informiert zu sein. Und das heißt sowohl Zeitungen von vor Ort als auch Dokumente, die von Organisationen erstellt werden, als auch Podcasts, die gemacht werden, Radio, Ja. Mhm. Wahrscheinlich mehr Lesen und Radio als Fernsehen.
Und wenn du dich über Deutschland oder Europa und den Rest der Welt informieren möchtest, wo schaust du dann hin?
Radio in erster Linie.
Welcher Radiosender am liebsten?
In Deutschland, Deutschlandfunk.
Mhm, fein. Liebe Muriel, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Was nehme ich mir mit? Erstens, das Jahr 1948 ist für PalästinenserInnen prägend. Damals fand die Nakba statt, das heißt übersetzt die Katastrophe. 3/4 der palästinensischen Bevölkerung musste fliehen oder wurde vertrieben. 1948, das ist das Jahr, wo der Staat Israel ausgerufen wurde. Bereits davor gab es auf dem Gebiet bürgerkriegsähnliche Zustände. Und am Tag nach der Staatsgründung erklärten die arabischen Staaten Israel den Krieg. Und in diesem Gemengenlager verloren viele PalästinenserInnen ihr Zuhause. Und eigentlich haben sie ein Rückkehrrecht laut internationalem Recht. Aber das wird von Israel großteils verhindert. Zweitens, zwei traumatisierte Völker stehen sich gegenüber. Jüdinnen und Juden blicken auf eine Geschichte der Vertreibung, Verfolgung, Diskriminierung und der industriellen Ermordung in der Shoah, in der Zeit des Nationalsozialismus zurück. Für sie bedeutete die Gründung Israels endlich Sicherheit und ein Ankommen. Für die dort bereits lebende Bevölkerung hieß das aber auch Verdrängung und Vertreibung. Viele PalästinenserInnen leben seit Generationen in Flüchtlingsheimen oder müssen immer wieder fliehen oder werden vertrieben. Beide Völker haben großes Leid erfahren, was Mitgefühl für die andere Seite und damit eine Konfliktlösung extrem schwierig macht. Drittens, Israel bricht regelmäßig das Völkerrecht. Schon 700.000 jüdische SiedlerInnen leben im Westjordanland. Die jetzige Regierung unter Benjamin Netanyahu hat keinerlei Interesse daran, dass die PalästinenserInnen einen eigenen Staat bekommen. Die Landnahme Israels im Westjordanland ist illegal. Man annektiert de facto Teile des Gebietes, so wie Russland das in der Ostukraine macht. Und das restliche Gebiet hält Israel seit 50 Jahren besetzt, was über so einen langen Zeitraum einfach kein Zustand ist.
Das Outro wird heute gesprochen von Uwe, das bin ich, 33 Jahre alt, Sportkommentator und Eventmoderator und das auch schon seit knapp 10 Jahren und macht mir einen riesen Spaß. Aber eben zur Ablenkung, zum Runterkommen brauche ich beim Spazieren ab und zu einen Podcast und deswegen ist Erklär mir die Welt auch mein Lieblingspodcast. Ich habe 3 Lieblingsfolgen, die würde ich auch gerne weiterempfehlen. Nummer 1, die mit unserem Astronauten, mit Franz Fieböck. Nummer 2, die mit Journalismuslegende, mit Hans Rauscher. Und Nummer 3, Harald Schmidt, Satiriker, Komiker und Late-Night-Legende. Damit man den Podcast auch hören kann, sind natürlich viele Hände mit dabei. Mitarbeit Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann. Kamera und Videoschnitt Alexander Kohmann von DoMotion. Audioschnitt Dominik Lanterdinger von AudioFunnel. Vermarktung Therese Elias und Stefan Lasnik von Missing Link. Und danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Und ein Danke geht auch an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dahin, eine gute Zeit, ihr und euer Uwe.